ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Heute sitze ich hier mit Nick zusammen. Hi Nick.
Moin.
Und wir nehmen heute die Folge 71 auf. Den Folgentitel haben wir noch nicht festgelegt. Warum, das erklären wir dann jetzt vielleicht auch im weiteren Verlauf.
Das wird sich hoffentlich durch die Diskussion ergeben.
Das wird sich auch darüber durch die Situation ergeben. Es ist ein Thema, über das wir viel kontrovers diskutiert haben, im Team auch, ob wir die Folge machen, ob wir sie nicht machen, wie sie aussehen könnte. Wir haben uns jetzt in der letzten Stunde so ein bisschen vorbereitet und darauf geeinigt, wir machen das jetzt einfach mal. Es geht in der Folge zum einen um das Kapitel 4.1, externe Themen, also interne und externe Themen. Wir schauen uns aber eigentlich nur die externen Themen an und aber eigentlich auch ums Kapitel 6, also Risiken. Und wir finden, dass der Übergang zwischen den externen Themen und den Risiken, zumindest bei den Themen, die wir heute besprechen, so ein bisschen fließend ist.
Ne? Genau, das ist mal stärker und mal weniger stark der Fall. Und ich glaube, der Stein des Anstoßes war ja die eigenwilligen Aktionen von Microsoft, Amazon und Co. da drüben in den USA. Ne? Das war so der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat bei dir.
Die Sperrung des Mail-Accounts von Mitarbeitern des Internationalen Gerichtshofs. Genau darüber kamen wir auf die Idee, mal so eine Folge zu machen. Und ja, dann geht das aber so ein bisschen in die eine und mal wieder in die andere Richtung. Ja.
Wir haben den Fokus erweitert.
Genau, wir haben den Fokus so ein bisschen erweitert. Und dann hatte ich so ein bisschen drüber nachgedacht, nachdem auch so ein bisschen Kritik kam, dass bei den Audits, die ich so in letzter Zeit gemacht habe oder auch bei den Erfahrungsaustauschen zwischen den anderen Auditoren, immer mal wieder rauskam, dass wir bei den externen Themen, die von den Unternehmen genannt werden im Managementbericht und auch bei den Risiken, die in der Risikoanalyse betrachtet werden, da sieht man immer wieder die gleichen Sachen. Und Dinge, die in der Welt passieren, werden so gar nicht berücksichtigt. Mhm. Wo ich mich dann immer frage, lest ihr keine Zeitung? Also ich gehe davon aus, dass die Menschen Zeitungen lesen und dass die auch betroffen sind.
Naja, man kann auch Tagesthemen schauen, ne? Aber ja.
Man kann auch Tagesthemen sein, ja, natürlich, klar. Also ich gehe davon aus, dass die Leute über solche Sachen informiert sind, die in der Welt passieren, aber manchmal den Dreh nicht kriegen, dass sie sich überlegen, dass es vielleicht auch eine Auswirkung auf das Managementsystem haben kann. Mhm. Ja, und da haben wir jetzt so ein paar Punkte mal zusammengesammelt, um euch vielleicht auch so ein bisschen zum Denken anzuregen, zu sagen, Mensch, habt ihr darüber nachgedacht, dass das vielleicht eine Relevanz haben könnte für euer Managementsystem?
Richtig. Und da haben wir die Köpfe zusammengesteckt in der Runde und haben uns so die Klassiker auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber eben auch diese brandaktuellen Themen. Und wir haben dann versucht, so eine kleine Priorisierung reinzubekommen oder ja, eine Rangliste zu erstellen und ja, ganz oben angefangen, ein Thema, das sicherlich auch durch das BSI immer wieder gestresst wird, eben die vermehrten Hackerangriffe oder das Risiko, gehackt zu werden generell, das besteht ja schon seit eh und je, möchte man sagen. Ne?
Genau, wir haben gesagt, das ist so ein Evergreen, da müssen wir gar nicht groß drauf eingehen. Ich hatte jetzt gerade wieder letzte Woche eine Vorlesung gehalten an der Hochschule und da gab es halt auch eine Folie von einem Vortrag, den ich vor 2 Jahren vorbereitet hatte. Da war dann so ein Screenshot vom BSI und eigentlich ist der fast unverändert immer noch da. Es gibt vermehrte Hackerangriffe.
Ja. Genau. Nicht zuletzt auch durch die vermehrten Punkte, bei denen überhaupt dann ein Angriff gestartet werden kann. Ne? Also wir haben immer mehr Themen, die ja einen Anschluss nach außen haben oder eine Möglichkeit haben, ins Internet zu gelangen. Mehr Geräte, die vernetzt sind, gegebenenfalls auch flexiblere Unternehmenskulturen mit offeneren ISMSen, wo man auch ein eigenes Gerät mit betreiben dürfte. Ne?
Bring your own device.
Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Also das wird vermutlich mehr, nicht zuletzt auch durch so den, weiß ich nicht, den Push der Generation der Gen Z, ne, die dann so sagt, ich möchte so arbeiten, wie ich möchte und ich möchte es mit meinem Arbeitsgerät machen.
Ja, genau.
Vielleicht müssen sich da dann auch die Unternehmen ein bisschen öffnen oder mindestens mal im ISMS damit befassen.
Ja, was sich bei den Hackerangriffen verändert hat, sind natürlich die Methoden so ein bisschen. Mhm. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ne? Da haben wir einen eigenen Punkt dafür. Ne?
Genau.
Aber eigentlich zu den Hackerangriffen wäre es das eigentlich schon.
Richtig.
Genau. Dann ein zweiter Evergreen, Angriffe auf Energieversorger, also mindestens seit dem Ukraine-Krieg, werden da vermehrt Angriffe festgestellt und dokumentiert, ist halt auch ein Evergreen und jetzt wirklich nichts Neues. Das sind auch, die ersten beiden Punkte sind auch Sachen, die findet man typischerweise bei externen Themen und bei Risikoanalysen von auditierten Unternehmen, finde ich solche Sachen.
Ja. Aber selbst da könnte man gegebenenfalls immer noch drauf eingehen, ja, ich brauche natürlich Gas und Strom, um ISMS zu betreiben, beziehungsweise um die Organisation am Leben zu halten, die ein ISMS betreibt. Mhm. Aber auch da gibt es ja inzwischen schon Mittel und Wege, wie man anderweitig an Energiequellen herankommen kann. Es gibt eine Diversifizierung, die stattgefunden hat, ne? LNG-Terminals oder andere erneuerbare Energien, dass man versuchen kann als Organisation, die sich eben den Kontext überlegen muss, welche externen Faktoren habe ich, dass man sich da ein bisschen annähern kann. Ne? Aber ja, im Wesentlichen ist das jetzt leider auch kein neues Thema, aber sollte fortlaufend betrachtet werden. Ne? Jetzt,
Richtig. In Israel ist das
jetzt seit Anfang des Jahres auch brisant. Iran, man könnte ewig so weitermachen.
Ja, genau. Also der Vollständigkeit halber haben wir gesagt, müssen wir das auf jeden Fall noch mitnehmen. Ne? Mhm. Genau. Dann hatten wir uns nochmal so überlegt, Standortrisiken durch die weltpolitische Situation. Mhm.
Hatten wir auch zuletzt hier bei Abbott, ne? Also was heißt zuletzt, aber zu Beginn der Ukraine-Krise oder dem Krieg, besser gesagt, auf die Ukraine?
Eigentlich vorher schon.
Vorher schon, sagst du. Ja, da war ich noch nicht da, aber dann erzähl.
Ja, bei der Bell Abbott, wir haben ja eine Tochtergesellschaft auch in Weißrussland. Mhm. Und da gab es auf jeden Fall Vorfälle, dass Mitarbeiter so in der Zeit, wo sich die Bewohner von Weißrussland gewehrt haben gegen Lukaschenko durch Tragen von rot-weißer Kleidung oder rot-weiße Fahnen aufhängen. Das war viel zu gefährlich, aber man hat dann die Wäsche auf dem Wäscheständer, roten neben die weißen T-Shirts gehangen und so. Es gab so ein bisschen so eine stille Revolution. Und da gab es bei uns Situationen, dass Mitarbeiter inhaftiert wurden, dass denen die Laptops abgenommen wurden und solche Sachen. Okay. Also es gab da auf jeden Fall schon Situationen, die auch in unser ISMS durchgeschlagen sind, ne? Wo wir dann halt irgendwann einen Prozess entwickelt haben, wie das funktioniert, wenn da ein Mitarbeiter inhaftiert wird, dem der Laptop abgenommen wird, wie da bei uns ein Sicherheitsvorfall draus erzeugt wird und die Geräte dann gesperrt werden und solche Sachen.
Das wirkt vielleicht jetzt nicht bei allen KMUs oder bei allen Organisationen, die vielleicht ein ISMS betreiben, aber ich meine, hier hat es ja schon gewirkt, ne? Ob es jetzt bei Eisenmüller von um die Ecke wirkt mit dem ISMS, aber die Frage muss ich mir trotzdem stellen, habe ich gegebenenfalls Dependancen irgendwo, habe ich irgendwo Mitarbeiter, mit denen ich umgehen muss, ne, die ich jetzt retten muss, in Anführungszeichen, oder habe ich Standorte, auf die ich verzichten muss, weil die Lage es einfach gerade nicht hergibt. Ne? Das ist dann ein Thema, was da drin steckt. Genau,
genau, richtig. Und damit verbunden haben wir auch das Thema Reisen ins Ausland.
Richtig,
ja. Man sieht bei Audits ganz oft so Reiserichtlinien, die irgendwie Teil des ISMS sind, wo halt den Mitarbeitern erklärt wird, was musst du beachten, wenn du ins Ausland reist. Auch wieder nicht bei Eisenmüller oder Schrauben-Paul, aber bei international tätigen Unternehmen gibt es das in der Regel schon.
Ja.
Und wenn man dann sieht, dass diese Reiserichtlinien noch in der Version 1.0 aus 2018 existieren, aber dass ein Unternehmen ist, das halt vermehrt irgendwo in Länder reist, die jetzt gerade kritisch sind, ins Israel oder sowas zum Beispiel, Ukraine, dann ist das schon fragwürdig. Also warum das dann nicht angepasst wurde oder warum man sich da nicht nochmal Gedanken gemacht hat. Entweder man hat das vorher vielleicht alles schon vorhergesehen und alles schon berücksichtigt oder das ist so generisch geschrieben, dass man vor Antritt einer Reise immer beim Auswärtigen Amt auf der Seite nachschaut, ob es irgendwelche Reisehinweise gibt. Wenn man das so generisch macht, dann muss man vielleicht auch mal nichts anpassen.
Ja. Aber auch die Hinweise verändern sich ja und dann muss man auch hinterher sein. Ne? Das ist so ein Faktor, der dann trotzdem da drin steckt, auch wenn ich es schon adressiert habe über meine generische Reiserichtlinie. Aber ich muss ja doch noch die Arbeit durchführen. Ne?
Genau.
Muss irgendjemand hinter klemmen, der dann sagt, ich guck mal rein.
Ja, genau. Also wenn ihr irgendwie ein ISMS habt, wo ihr sowas betrachtet, wenn ihr ein Unternehmen seid, das international arbeitet, wo ihr vielleicht Berater in die halbe Welt rausschickt und dafür Reiserichtlinien habt, dann denkt mal drüber nach.
Richtig.
Passiert gerade in der Welt irgendwas, wo Länder betroffen sind, in die meine Mitarbeiter reisen und muss ich da vielleicht mal was anpassen?
Mir fallen da auch schon sofort Beispiele ein. Also man denke an einen gewieften IT-Leiter, der für ein Projekt oder ein Rollout in die USA fliegen muss und ja, das könnte man jetzt da vielleicht unter persönliche Schikane verbuchen, was die da teilweise dann für Gründe suchen, um jemanden aus dem Verkehr zu ziehen, in Anführungszeichen, bei der Einreise, aber das ist mein IT-Leiter, den ich dann für ein Projekt dahin schicke. Ja, wenn der da erstmal 2 Tage, 3 Tage irgendwie blöde Fragen beantworten muss, dann ist der für mich streng genommen nicht verfügbar.
Ja.
Natürlich habe ich mein ISMS natürlich schon so aufgebaut, dass es nicht an der einen Person scheitert. Ne? Mhm. Das Wissen habe ich gestreut. Ich habe ja ein gutes ISMS aufgebaut.
Ah, okay.
Aber das ist nicht undenkbar. Oder es ist nicht undenkbarer geworden, möchten wir so sagen. Ne?
Das stimmt. Also ja. Das merke ich in der eigenen Familie. Mein Sohn ist auch jetzt gerade länger in den USA zum Arbeiten. Und der gerade zu einer Zeit, als es gerade Inhaftierungen gab, also wo ein Deutscher auch inhaftiert wurde. Und genau da ist auch unser Sohn in die USA geflogen. Da denkt man schon drüber nach. Ja.
Richtig. Ein anderes Thema, das wir dann auch wieder ein bisschen auf die USA münzen könnten und was auch irgendwo die Arbeit im externen Kontext beeinflussen könnte, ist, dass wir immer mehr Menschen sehen, die aufgrund von Gemengelage das Land verlassen, weil ihnen irgendwas nicht mehr gefällt oder weil es ihnen zu unsicher wird. Das trifft sowohl auf Deutschland zu, logischerweise. Also du hattest da einen Artikel uns mit an die Hand gegeben, wo es dann um Deutschland-Dänemark ging, um den Austausch.
Genau, oder Deutsche, die nach Dänemark auswandern. Das ist aber, glaube ich, noch nicht die Menge. Aber
nee, das ist richtig. Aber andersrum, hatte ich ja gerade gesagt, könnte auch die Arbeit beeinflussen, dass ja vielleicht schlaue Köpfe aus den USA sagen, mir wird das hier zu undurchsichtig oder zu ungreifbar und ich gehe jetzt rüber nach Deutschland. So. Und wenn da ein gescheiter Kollege dabei ist, habt ihr das schon adressiert. Das heißt, das habt ihr als externe Themen schon erkannt und gesagt, hey, wenn sich da was ergibt, dann können wir da handeln.
Genau, das kann sein, dass irgendwelche Keyplayer gehen oder dass wirkliches Wissen, das vielleicht gar nicht in so vielen Köpfen in meinem Unternehmen steckt, abwandert und dann vielleicht auch irgendwie zur Konkurrenz abwandert, das Land verlässt. Ist halt auch was, was man berücksichtigen muss, wenn man in einem Land lebt, das aktuell gerne verlassen wird.
Nicht zuletzt, geht in die gleiche Richtung, haben wir natürlich auch noch das Thema mit der Generation Babyboomer, die jetzt so langsam fällig wird für die Rente.
Ne? Die geburtenstarken Jahrgänge, die quasi jetzt so weit sind, dass sie kurz davor sind, in Rente zu gehen.
Und da habe ich im besten Fall in meinem ISMS noch eine gescheite Ressourcenplanung installiert, dass ich dann weiß, okay, ich habe folgende Mitarbeiter in Schlüsselrollen in meinem ISMS und die sind jetzt in 2 Jahren dann fällig, also mindestens für die Rente, nicht gesamt fällig.
Ja, klar. Okay. Wollen wir es hoffen?
Dass ich dann frühzeitig da reingehe und mir über die Nachfolgebesetzung Gedanken mache oder die Rollen irgendwie anderweitig auffange, in Mentorships reingehe, dass ich dann das Wissen halt in die Organisation trage, wenn das nicht schon bis dahin passiert ist.
Mhm. Gut, dann haben wir noch das Thema verzögerte Einführung von neuen Gesetzen. Das wäre jetzt was ich nicht bei den Risiken sehen würde. Zumindest ist uns jetzt kein Risiko so richtig bewusst geworden dadurch. Es ist aber jetzt durch die neue Regierungsbildung, ist quasi jetzt die deutsche Version von NIS2 quasi verzögert. Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Thema, dass man bei den externen Themen unter 4.1 erwähnen könnte in so einem Management-Review zum
das
Beispiel.
Das ist ein Stakeholder, die Gesetzgebung, ne? Genau.
Genau, dass das jetzt irgendwann ja mal kommen muss und dass das quasi bevorsteht, dass man das Management auch darüber berichtet, dass da quasi was ins Haus steht, die deutsche Ausprägung von NIS2 und dass das vermutlich eine Auswirkung auf das Unternehmen haben wird.
Ja,
potenziell eine.
Ja, potenzielle
Auswirkung. Schrauben Paul auch wieder nicht. Und wer war das? Eisenmüller?
Wer weiß, wie erfolgreich die sind. Ne? Vielleicht kommen sie gut umgehen.
Man weiß es nicht.
Jetzt schweifen wir ab. Aber im besten Fall habe ich natürlich mein ISMS schon vorher so aufgebaut, dass ich auch da einigermaßen flexibel drauf reagieren kann, dass ich schon mal eine Risikoanalyse irgendwo gemacht habe und das dann für Bereiche einfach replizieren kann, wenn es jetzt um das 2 ginge. Ne? Dass ich dann nicht mehr nur auf den Scope gucke, sondern dann muss ich halt alles angucken. Aber ich weiß mindestens mal, wie ich das machen muss, weil ich meine Methode beschrieben habe und weil die Keyplayer im fortgeschrittenen Alter das dann mit den neuen Zöglingen im Mentorship dann mal verproben können, ne? Um dann die Wissensübergabe schon mal weiter nach vorne zu treiben, um den Punkt von gerade nochmal anzusprechen.
Ja, wenn ich schon ein ISMS habe, dann bin ich ja schon ganz gut aufgestellt. Ja. Aber es gibt ja auch Unternehmen, die noch keins haben, aber dann von NIS2 betroffen sind. Für die wird sich bestimmt was ändern.
Genau. Als klares Risiko haben wir dann aber nochmal einen weiteren Themenkomplex dargestellt oder mit aufgenommen. Da handelt es sich nämlich um die Desinformation bzw. um Deepfakes und perfektionierte, KI-generierte Phishing-Mails, die dann durchgespielt werden. Und da würde ich auch hundertprozentig dazu stimmen, dass man das mindestens mal verstärkt in der Risikoanalyse irgendwie betrachten müsste. Also mindestens qualitativ hat das jetzt eine andere Auswirkung. Ne?
Das ist wesentlich besser geworden. Ne? Was bei uns so ankommt an Phishing-Mails, die sind schon wirklich sehr perfekt. Mhm. Also da muss man schon wirklich genau hingucken, von wem kommt die Mail. Und ja, inhaltlich bei den Mails muss man schon sehr genau schauen, um das quasi als Phishing-Mail zu erkennen. Also da hat sich auf jeden Fall eine ganze Menge geändert. Das würde ich auf jeden Fall bei den Risiken, aber auch bei den externen Themen sehen. Also das hat die Welt schon ganz schön verändert, die KI-Nutzung.
Ja, ich würde das jetzt speziell mit dem Phishing bei den Risikofaktoren auf jeden Fall lassen, weil da kann ich dann auch wirklich gut gegensteuern und sagen, ich mache nochmal eine spezifizierte Awareness-Kampagne oder ich versuche, so gut es geht, auf Signaturen umzustellen, damit ich eine digitale Signatur für eine Nachricht erzeugen kann.
Ja.
Und dann kann ich mir darüber eben eine Sicherheit ins Boot holen, dass ich dann weiß, okay, das ist eine echte Nachricht und keine Phishing-Nachricht an der Stelle.
Genau.
Und das sind konkrete Maßnahmen, die ich dann wiederum gegen so ein Risiko, das sich dann qualitativ verändert hat, spielen kann.
Ja, richtig.
Eine gute Lösung.
Genau. Ja, was mit Desinformation so passiert in der Welt, das sieht man in der Presse jeden Tag irgendwie mit verrückten Aussagen
eines
verrückten Präsidenten.
Ja, und das ist auch schwieriger zu fassen. Deswegen kann jetzt so ein bisschen das Dilemma unserer Folgentitelfindungsphase hier beschrieben werden. Wir haben externe Themen, aber wir haben auch eben diese klaren Risikothemen.
Mhm.
Ab und zu verlaufen die Grenzen fließend.
Ja, richtig. Ja, was wir auch noch jetzt so in Bezug auf USA als Thema hatten, war die Abhängigkeit von den großen Keyplayern, also von Microsoft, von Google, von Amazon, in Verbindung mit dem Cloud Act, also mit amerikanischen Gesetzen. Es gab dieses Beispiel, wo der Mitarbeiter vom Internationalen Gerichtshof, der Mail-Account gesperrt wurde von Microsoft auf Wunsch der Regierung. Das sind schon Themen, über die sollte man mal nachdenken. Wie stark bin ich davon abhängig vom Unternehmen? Wir ja selber auch.
Ja.
Und welche Alternativen habe ich, wenn mir mal sowas passiert? Da wird es dann schon sehr, sehr schwer und sehr theoretisch.
Ja, da stecken jetzt verschiedene Punkte drin. Also ich würde nochmal auf das eingehen mit der Sperrung von dem Konto. Da hatte ich ja auch schon in den Diskussionen davor gesagt, ja, das werden die auch nicht aus freien Stücken gemacht haben. Die werden nicht morgens aufgewacht sein und gesagt haben, den sperren wir jetzt, sondern vielleicht gab es da eine Rechtsprechung. Ich bin mir da gar nicht so sicher, was da wirklich hinter den Kulissen gespielt wurde. Und ich denke fast, dass das in Europa auch passieren könnte, wenn es eben den Verdacht gibt. Ne? Aber das ist jetzt nur Munkelei.
Ich glaube, das Risiko ist hier geringer als in den USA auf jeden Fall.
Ja, möchte man meinen, genau. Ja. Und auf der anderen Seite hattest du jetzt die Abhängigkeit nochmal dargestellt. Ja, Alternativen, da sehe ich tatsächlich schwarz. Also
naja, es gibt schon was. Also man sollte drüber nachdenken, vielleicht nicht, wenn der Fall eingetreten ist, sondern vorher schon ein bisschen Zeit investieren und sich überlegen, was geht denn eigentlich, was kann ich tun, wenn ich bestimmte Dienste nicht mehr zur Verfügung habe, die ich lieb gewonnen habe oder von denen ich abhängig bin, dass ich mir Gedanken mache, welche Alternativen gibt es.
Nicht zuletzt hat sich da ja auch die Norm hin entwickelt mit dem
Cloud-Control. Wollte ich gerade sagen, genau, das neue Control mit den Cloud-Diensten, mit Exit-Strategie und solche Sachen, zahlt darauf ein und bringt uns ja auch dazu, dass wir darüber nachdenken müssen.
Ne? Richtig.
Und TISAX hat das ja schon länger. Ne? Also schon
die hatten das schon vorher, genau.
Genau.
Also ich würde auch sagen, ja, das Risiko ist da vermutlich ein bisschen größer, wobei ich immer noch persönlich sagen würde, verschwindend gering, dass wir uns da wirklich Sorgen machen müssen, weil die werden sich nicht ins eigene Fleisch schneiden und da den europäischen Markt gesamtheitlich verärgern, sodass dann alle sagen, nee, das wollen wir nicht mehr.
Ich glaube das auch nicht. Also ich halte das für unwahrscheinlich, dass es passiert, aber nicht unmöglich. Also
es sollte mindestens mal, und dann sind wir wieder bei der Systematik von einem ISMS, durchdacht werden.
Ja, richtig.
Wir hatten vorhin schon mal über Deepfakes gesprochen oder eben auch die verbesserte Qualität von Phishing-Mails und da kommt dann natürlich auch wieder
oder auch KI Hackerangriffe. Ins Spiel.
Oder ja, auch bei den Hackerangriffen, genau. Und auch da kommt KI ins Spiel und das ist ein Thema, da hattest du vorhin gesagt, das findet so gar nicht statt in vielen auditierten oder Austauschen.
Ja, gar nicht, würde ich nicht sagen. Es sind schon Unternehmen, die dran denken, aber noch nicht alle. Also es ist noch nicht flächendeckend berücksichtigt worden, dass die Nutzung von KI jetzt beim Erstellen von Phishing-Mails oder auch beim Generieren oder Erzeugen von Coding für Angriffe, Bauen von Tools. Ja, einige Unternehmen haben da schon dran gedacht, aber viele auch noch nicht. Ich würde mal sagen, Hälfte, Hälfte vielleicht oder und so.
Das könnte auch auf zwei verschiedenen Beinen stehen, das Thema. Weil auf der einen Seite kann ich ja sagen, okay, wenn ich jetzt KI nutze mit Copilot, mit ChatGPT, mit sonstigen Large Language Modellen, die ich dann einsetzen kann, um meine Arbeit ja produktiver zu machen, dann ist das ja oftmals auch wie ein externer IT-Dienst, den ich ja auch vorher schon bewerten konnte und damit umgehen konnte. Das heißt, vielleicht brauche ich gar nicht so viel machen, weil ich dann da schon Mittel und Wege gefunden habe, wie ich damit umgehen kann, weil ich auch vorher schon Anwendungen hatte, die von extern kamen. Und jetzt ist es einfach nur ein anderer Kontext nochmal. Mhm. Aber nicht zuletzt sollte man das betrachten, ja.
Ja, dann haben wir noch das Thema Angriff auf Open-Source-Lösungen. Das kommt wohl auch vermehrt vor. Da gibt es ja verschiedene Techniken. Ich kann quasi Quellcode in offenen Quellcode einbauen, der schadhaft ist, also der quasi Daten abfließen lässt oder zu irgendwelchen Risiken führt. Da glaube ich, dass das bei großen Open-Source-Lösungen noch einigermaßen sicher ist, weil die Community, die daran arbeitet, schon sehr organisiert ist.
Die haben da ein Auge drauf, ne?
Ja, aber also wir nutzen selber eine Open-Source-Lösung, die, glaube ich, weniger genutzt wird. Da dauert es halt auch relativ lange, wenn da jetzt irgendwelche Fehlfunktionen sind und irgendwas nicht mehr richtig geht, bis dann da Patches rauskommen. Also da merkt man schon, da gucken nicht so viele rein. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es an der Stelle relativ einfach möglich ist, Schadcode zu verteilen.
Ja, tatsächlich auch so erlebt, jetzt nicht im schlimmsten möglichen Ausmaß, aber wir hatten ja hier auch intern über Risikomanagement mit Monarch geredet und das ist eben auch eine Open-Source-Lösung.
Die kommt aus Luxemburg, glaube ich, ne? Oder?
Ja, glaube schon. Und das kommt zum Einsatz und da bin ich mit meinem Kunden dann darüber geflogen und er hat gesagt, also was da so im Standardpaket drin war, das habe ich alles mal abgeändert und das sicher gemacht. Tatsächlich? Also er hat tatsächlich reingeguckt, muss ich ihn loben.
Okay, das ist ja cool.
Genau, und hat mir natürlich da meine Notizen zugemacht, was das Ganze dann auch bei potenziellen anderen Kunden anbelangen könnte.
Aha. Gut, also ich meine, ja, ist ein Fluch und ein Segen mit dem Open-Source-Zeug, also auf der einen Seite eine coole Sache.
Genau.
Und wenn er selber dann sowas sicherer machen kann, ist das ja eigentlich auch eine gute Sache, wenn er das Risiko erkennt. Dazu ist natürlich nicht jeder in der Lage.
Ja, kommt auch dazu.
Das muss man halt auch irgendwie erstmal hinkriegen.
Schwierig wird es auch dann, wenn ich verschiedene Open-Source-Lösungen versuche miteinander zu kombinieren oder Bibliotheken irgendwie untereinander einsetze. Und dann habe ich irgendwann so ein Kartenhaus, das ich mir aufgebaut habe und irgendwann bricht unten eine Ebene weg. Ja, was passiert mit dem Rest? Das ist, das ist auch eine Risikofrage, die ich mir dann irgendwie stellen muss. Die ist sehr technisch, aber die ist da. Und das sollte jetzt auch mit dem weiteren Umgreifen von diesen Open-Source-Lösungen besser betrachtet werden im ISMS, würden wir sagen. Ne?
Genau, dann haben wir noch das ganze Thema mit den Zöllen und Rohstoffen, die möglicherweise verknappen könnten. Also Stichwort wäre jetzt so seltene Erden. Oder Zölle von riesigen Prozentwerten, die dann auf bestimmte Länder angewendet werden, die können natürlich dazu führen, dass Rohstoffe knapper werden, dass bestimmte Produkte vielleicht nur noch schwieriger zu bekommen sind oder vielleicht gar nicht mehr gebaut werden können. Also jetzt seltene Erden, jetzt so aus meinem bisschen Wissen aus Nachrichten und so, weiß ich halt, das wird für Elektroautoproduktion oder Elektronikproduktion gebraucht. Sicherlich wird das eine Rangelei geben um die Rohstoffe, die da sind. Je nachdem, wie weit jetzt die Chinesen und die Amerikaner das ganze Spiel da noch treiben. Ne? Auch das ist ein externes Thema, das ich
führen
würde.
Darauf wollte ich gerade einsteigen, weil das ist, finde ich, kein direktes Risiko für ein ISMS, wenn man so wollte. Also es ist kein Informationssicherheitsrisiko, wenn ich jetzt die Produktion nicht sicherstellen kann oder nicht sicherstellen kann, dass ich meinen Geschäftsbetrieb leisten kann, weil ich nicht produzieren kann gegebenenfalls. Ne? Das ist ein externer Faktor und ich würde eher sagen, das ist dann viel eher eine Bedrohung für die Informationssicherheit oder das System der Informationssicherheit gesamtheitlich, weil ich dann sagen muss, okay, wenn mir irgendwann das Geld ausgeht, ja, dann wird das ISMS vielleicht eine der ersten Sachen sein, die ich dann weniger gut mache.
Ja, ne? Richtig.
Von daher eher so ein indirektes Risiko, was aber sicherlich zum Kontext der Organisation oder den externen Faktoren dann dazugehört und eben auch betrachtet werden sollte. Und es gibt Unternehmen, die ein ISMS haben und von Zollthematiken einfach betroffen sind. Und das ja. kann man nicht von der Hand weisen und das sollte einfach auch regelmäßig betrachtet werden. So, und da können wir jetzt quasi diese Folge einfach nur nochmal nutzen und so ein bisschen Awareness schaffen, genau, bei all den möglichen Betroffenen nochmal verstärkt in eben genau diese Themen von Normkapitel 4.1, hast du gesagt, und 6.
6. Nicht 6.6, sondern
Kapitel 6. Ja, genau, 6. Ich habe die 6 nochmal 6 verstärkt. Nicht.
Genau. Ja, genau. Ja.
Richtig, dass wir da nochmal den Finger in die Wunde legen und eben aus dem Erfahrungsaustausch das Wissen weiter streuen. Ne?
Trifft nicht auf jedes Unternehmen zu, jeder Punkt, den wir hier genannt haben, aber es soll ja auch nur so ein bisschen dazu anregen, darüber nachzudenken, vielleicht auch mal den Auditor zu überraschen, dass man solche Themen auch bedacht hat.
Ja,
oder richtig. Auch das Management zu überraschen, wenn man so einen Managementbericht abliefert, dass man dem Management zeigt, Mensch, okay, ich habe mich damit beschäftigt und ich habe auch so die weltpolitische Lage noch im Blick und die Auswirkungen auf mein Unternehmen.
Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, dann einfach der Geschäftsführung oder der Leitungsebene diesen Podcast vorlegen, ne?
Und das geht natürlich auch. Ja, natürlich. Genau, wie die Folge heißen wird, entscheiden wir jetzt im Nachgang noch.
Genau.
Das müssen wir dann noch überlegen. Irgendwas mit externen Themen und Risiken werden wir uns ausdenken. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen, Nick.
Jo.
Und wir freuen uns über Feedback. Oder vielleicht möchtet ihr unsere Liste ergänzen.
Ja, auch sehr gerne.
Könnt ihr gerne machen per Mail an podcast@isms-x-plane.de oder bei YouTube kann man ja ganz gut kommentieren. Bei Spotify soll man es auch können. Ich habe es selber noch nicht hingekriegt, aber das soll wohl gehen. Bei Apple Podcasts auch. Da kamen auch mal ein paar Kommentare. Deswegen möchte ich auch darauf hinweisen, wir wollen demnächst mal eine Folge machen zu Fragen, die ihr so habt.
Richtig.
Das setzt natürlich voraus, dass wir Fragen bekommen. Genau. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Die haben wir auch dann, wenn die Leute uns direkt angeschrieben haben, haben wir die Leute auch persönlich darüber informiert. Mhm. Wir würden aber die Inhalte von diesen Fragen dann auch in so eine Folge nehmen.
Ja.
Aber um so eine Folge zu bauen, brauchen wir jede Menge Fragen. Deswegen schickt das an podcast@isms-x-plane.de.
Genau.
Und zweiter Hinweis noch, wir suchen auch noch Verstärkung für unser Team. Wenn ihr also Lust habt, uns nicht nur zuzuhören, sondern auch mit uns zu arbeiten, dann schreibt einfach oder schickt euren Lebenslauf an bewerber@abarth.de. Vielleicht noch ein kurzes Anschreiben dazu, stellt euch ein bisschen vor und ja, wir werden uns bestimmt melden und Gespräch führen. Genau. Uns kennt ihr ja schon, aber euch wollen wir kennenlernen.
Der Bereich ist nochmal vorgestellt auf der Website und auch da ist die Stelle wieder
Ja, steht die Stelle auch wieder drin.
Das heißt, genau. Da wäre auch noch eine Einflugschneise, aber ja. das kriegt ihr alle hin.
Okay. Dann danke fürs Zuhören nochmal. Bis dann.
Tschüss. Bis dahin. Ciao.
Abarth. Gemeinsam Freiräume schaffen.